911, der Porsche-Podcast.
Zusammenhalt,
Gänsehaut,
Integration,
Klischees,
Vielfaltsbotschafter,
Minderheiten,
Tiefgang,
Reflektieren,
Mutproben. Das waren unsere neuen Wörter in 11 Sekunden. Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was euch in der heutigen Folge erwartet. Und damit herzlich willkommen zum 911 Porsche Podcast. Mein Name ist Sebastian Rudolph und wir haben unser Podcaststudio hoch oben im Werk 2 im Porsche Gästecasino in Stuttgart-Zuffenhausen aufgebaut. Von hier haben wir einen schönen Blick auf den Porscheplatz mit einer Skulptur in der Mitte, an der drei weiße Elfer in den Himmel ragen. Unser heutiger Gast hat als Fußballer große Erfolge gefeiert. Vize-Europameister, deutscher Meister. Und heute versteht er sich unter anderem als Vielfaltsbotschafter. Für den Kampf gegen Homophobie im Fußball, für gelingende Integration, für Frauen in Führungspositionen. Wir sprechen mit Thomas Hitzlsperger. Auch über die Kraft von Emotionen, über die Europameisterschaft in unserem Land und darüber, welche Rolle der Fußball in der Gesellschaft spielen kann. Hallo Thomas, schön, dass du hier bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Thomas, der Sport lebt von Emotionen, von Mut, von Leidenschaft. Das gilt für die Marke Porsche, für den Motorsport, aber eben auch für den Fußball. Du hast als Nationalspieler die Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland erlebt, das Sommermärchen. Wie hast du das damals empfunden?
Das war ein großes Glück. Ich habe natürlich hart dafür gearbeitet, dabei zu sein. Und als Jürgen Klinsmann mich nominierte, unter anderem, war ich schon extrem glücklich. Ich hatte dann natürlich auch den Wunsch zu spielen, regelmäßig zu spielen. Das ist nicht eingetroffen. Aber im Nachhinein kann ich sagen, ich war Teil dieses Sommermärchens. Ich war mittendrin. Ich war immer in bester Verfassung. Das Schöne war, im Jahr drauf bin ich mit dem VfB Deutscher Meister geworden. Das heißt, die Arbeit hat sich gelohnt. Und auch jetzt die Erfahrung zu sammeln als Fan, als Kommentator fürs Fernsehen, diese EM begleiten zu können, hilft mir einfach, diesen Perspektivwechsel zu haben und beides bewerten zu können. Also es war für mich ein ganz, ganz toller Sommer, aber ich konnte halt nicht feiern. Ich musste jeden Tag fit sein.
Du warst Teil des Teams damals und bist jetzt auch Teil dieser Europameisterschaft. Wie erlebst du die Stimmung heute in Deutschland, kurz vor dem Achtelfinale auch der deutschen Mannschaft?
Ich genieße es sehr, im Land unterwegs zu sein. Damals 2006 als Spieler musste ich ja jeden Tag trainieren und fit sein. Ich konnte nicht mit der Familie feiern. Und jetzt ist es die Aufgabe einerseits als Kommentator oder Co-Kommentator für die ARD wirklich Leistung zu bringen und gleichzeitig an den freien Tagen hier im Land unterwegs zu sein. Und ich war jetzt viel unterwegs und genieße es sehr, im Austausch zu sein mit den Fans aus all den Nationen, die hier zu Gast sind. Und im Vorfeld war so dieser Wunsch, glaube ich, von vielen, dass wir genau das erleben. Das ist jetzt eingetroffen, jetzt bis zum Ende der Gruppenphase. Und ich wünsche mir doch sehr und bin auch überzeugt, bis zum Ende wird es so weitergehen.
Du traust den Deutschen also das Finale zu. Gibt es Spieler, die dich am meisten beeindruckt haben bislang?
Wir haben eine gute Mischung aus Erfahrung und jungen Talenten. Aber Jamal Musiala und Florian Wirtz sind herausragend. Die sind in so jungen Jahren schon so beständig in ihren Leistungen. Da ich ja einen Vergleich habe, wie ich in dem Alter war, da schwankte das noch sehr. Und das zu sehen, wie exzellent sie spielen auf allerhöchstem Niveau, das Woche für Woche oder auf zweimal in der Woche, beeindruckt mich.
Thomas, lass uns auf ein für dich ganz besonderes Datum zurückblicken. 19. Mai 2007. Der VfB Stuttgart trifft zu Hause auf Energie Cottbus und kann deutscher Meister werden. Dein Team liegt 1-0 hinten. Dann kommt ein Eckball, den man nur schwer annehmen kann und du nimmst ihn einfach Volley und knallst ihn aus 25 Metern Entfernung ins Netz. Volles Risiko. Lass uns nochmal dran teilhaben.
Ja, das begegnet mir immer wieder. Egal, wo ich bin, die Leute sprechen mich darauf an. Und das ist ein großes Glück für mich, dass es mir gelungen ist, wenigstens einmal in meiner Karriere so ein tolles Tor zu erzielen und auch an so einem bedeutenden Tag. Wir wurden dann deutscher Meister. Und wir hatten das probiert, wir hatten es einstudiert, wir haben es trainiert. Und dann ist es noch schöner, wenn man merkt, dass die Dinge, die man sich erarbeitet im Training, dass sie an diesem Tag, in diesem Moment aufgehen. Die Ecke war perfekt von Pavel Pardo von der rechten Seite. Und unmittelbar davor hatten wir das genau dasselbe gemacht. Der Schuss wurde noch abgefälscht von mir. Und dann eben ein paar Minuten später, gleiche Situation, tolle Ecke und ich verwandle den. Und das war halt Gänsehaut pur. Die Leute im Stadion sind ausgerastet. Und das war dann der Weg zur deutschen Meisterschaft. Und dieser Tag ist für mich unvergessen. Und auch noch für viele VfB-Fans, die mir heute begegnen und sagen, toll, was du uns da für einen Moment beschert hast.
Und ihr könnt es nicht sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, aber Thomas Hitzlsperger hat ein breites Grinsen im Gesicht. Also diese Emotionen bleiben, auch wenn sie schon ein paar Jahre her sind. Jetzt stellen wir euch Thomas Hitzlsperger noch ein bisschen genauer vor.
Thomas Hitzlsperger wird am 5. April 1982 als jüngstes von 7 Kindern des Landwirts Ludwig Hitzlsperger in München geboren. Nach der Schule erlernt er den Beruf des Bürokaufmanns. Seine große Leidenschaft gilt jedoch früh dem Fußball. Als 7-Jähriger wechselt er in die Jugendmannschaft des FC Bayern München. Im Jahr 2000 wagt Hitzlsperger erstmals den Schritt in die englische Premier League und spielt für Aston Villa. Im Oktober 2004 feiert er seine Premiere im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Im Clubfußball erlebt Hitzlsperger erfolgreiche Jahre mit dem VfB Stuttgart. Mit seinen Nationalmannschaftskollegen Mario Gomez und Timo Hildebrand wird er 2007 deutscher Meister. Ein Jahr später beruft ihn Nationaltrainer Joachim Löw in den Kader für die Europameisterschaft 2008, wo Hitzlsperger in 5 von 6 Spielen zum Einsatz kommt. Das Team wird bei dieser EM Vizemeister. Nach weiteren Stationen im In- und Ausland beendet Thomas Hitzlsperger 2013 seine aktive Profikarriere. Dem Fußball bleibt er danach als Funktionär und TV-Experte eng verbunden. Seine Fachkenntnis beweist er aktuell als Co-Moderator bei der Europameisterschaft.
Ja, Thomas, starke Leistungen auf dem Platz, aber auch neben dem Platz. Und dazu passt etwas, was du am 9. Januar 2014 gemacht hast. Ein Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit mit der Überschrift Homosexualität wird im Fußball ignoriert. Warum war es für dich wichtig, in der Öffentlichkeit bekannt zu machen, dass du schwul bist und diese Umstände, Zustände im deutschen Fußball auch wirklich öffentlich anzumahnen?
Naja, es war so, dass ich einfach irgendwann gespürt habe, dass ich homosexuell bin und aber absolut in der Minderheit bin. Ich kannte keinen anderen Spieler. Und für mich war in der Phase, in der mir das klar war, irgendwie schwer begreiflich, warum es nicht mit Fußball zusammenpasst. Und das hat mich vor große Probleme gestellt. Und ich habe lange darüber nachgedacht. Ich habe Gespräche mit engsten Freunden und Vertrauten geführt und war nach der Karriere einfach so weit, um das öffentlich zu thematisieren. Weil ich dachte, es kann einfach nicht sein, dass man als homosexueller Mann im Profifußball keinen Platz hat, dass es tabuisiert wird. Und das wollte ich ein Stück weit aufbrechen. Ich wollte über Vorurteile sprechen. Ich wollte über Klischees sprechen, die manchmal zutreffen, aber manchmal nicht zutreffen. Und dem Ganzen ein Gesicht zu geben. Denn davor gab es wenig Gesichter. Und ich wollte aber eins davon sein, zu sagen, ja, du kannst schwul sein und für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Das geht. Da gab es so viele Sachen, warum es für mich Sinn ergeben hat, darüber öffentlich zu sprechen.
Und du hast deine Person, deine Bekanntheit, deine Persönlichkeit genutzt, um eine breitere Debatte darüber anzustoßen. Erfolgreich damals. Und gleichzeitig erscheint es mir, dass Homosexualität im Fußball weiterhin eher ein Randthema ist. Woran liegt das deiner Meinung nach?
Ich habe in den letzten 10 Jahren viel gesprochen. Ich wurde häufig gefragt und habe auch immer wieder eine Abwägung treffen müssen, wie sehr rede ich darüber und wann ist auch mal gut, ruhig zu sein und für mich auch wieder über Fußball zu sprechen. Ich stelle halt fest, dass es ein Thema ist, das nicht nur den Fußball betrifft, sondern die gesamte Gesellschaft. Die Frage, wie gehen wir mit Minderheiten um? Welche Möglichkeiten haben Minderheiten überhaupt, auf sich aufmerksam zu machen und für ihre Rechte einzustehen? Und da werde ich weitermachen, weil all die Rückmeldungen, die ich bekomme, die sehr positiv sind, die bewegen mich, die berühren mich. So kann ich auch mit der Kritik umgehen, die ab und zu kommt, weil sie an mir eigentlich abprallt. Weil es gibt für mich keinen vernünftigen Grund, warum Menschen, die einer Minderheit angehören, ausgegrenzt werden sollen.
Sehr reflektierende Gedanken mit Tiefgang, Thomas. Du machst dir viele Gedanken und ich würde den Zuhörern und Zuhörern jetzt ermöglichen, da nochmal reinzuhören, für welche Themen du dich genau einsetzt.
Schon während seiner Karriere als Fußballer engagiert sich Thomas Hitzlsperger auch abseits des Platzes. So beteiligt er sich vor der Weltmeisterschaft in Südafrika 2010 an einem Dokumentarfilm, der auf die Lage der Kinder in den Townships aufmerksam macht. Immer wieder tritt er gegen Rassismus in der Gesellschaft ein und unterstützt den Verein Gesicht zeigen für ein weltoffenes Deutschland. Der Verein setzt sich gegen Antisemitismus, Rassismus und rechtsextreme Gewalt ein. Vielfalt in der Gesellschaft ist ein Thema, das Thomas Hitzlsperger am Herzen liegt. So macht er seit Jahren auf das Thema Homosexualität im Profifußball aufmerksam und gibt jungen Spitzensportlern mit seiner Haltung ein Vorbild. Für sein umfassendes gesellschaftliches Engagement wird Hitzlsperger 2020 mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.
Thomas, im Frühjahr dieses Jahres ist ein neues Buch auf den Markt gekommen. Es heißt Mutproben. Worum geht's da genau?
Na, das war 10 Jahre nach Ende meiner Karriere ein wichtiger Zeitpunkt, um mal zu reflektieren, um zurückzuschauen auf meine Profikarriere, wie ist eigentlich alles zustande gekommen, wie ist sie verlaufen, aber auch, was hat sich in meinem Leben und in der Gesellschaft verändert. Fußball begleitet mich mein ganzes Leben und ich liebe den Sport, aber er findet so dermaßen mitten in der Gesellschaft statt, dass wir auch über die gesellschaftspolitischen Aspekte sprechen müssen. Und ich bin bereit, das zu tun, sodass es ein Mix ist aus einer Autobiografie und gleichzeitig mein Blick auf den Fußball, der durchaus positiv ist, aber auch einen kritischen Blick beinhaltet, weil sich Fußball sowie die Gesellschaft schon enorm verändert haben.
Mut und eine klare Haltung gehören zu deiner DNA und sind auch untrennbar mit Porsche verbunden. Unser Vorstandsvorsitzender Oliver Blume hat mehrfach öffentlich Position bezogen für Demokratie, für Zusammenhalt und für ein gesellschaftliches Miteinander. Warum ist es auch für dich so wichtig, immer wieder öffentlich Stellung zu beziehen?
Ja, zuerst habe ich sehr viele positive Erfahrungen gemacht. Ein wichtiger Schritt in meinem Leben war, mit 18 Jahren vom Elternhaus auszuziehen und nach England zu wechseln. Das erste Mal selbst Ausländer zu sein, mit Vorurteilen und Klischees konfrontiert zu werden. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Dann meine 13-jährige Profikarriere genauso. Ich war in vielen Ländern unterwegs, habe viele unterschiedliche Kulturen kennengelernt. Und das hat mich begeistert, von anderen zu lernen und auch immer wieder zu reflektieren, wo stehen wir, wer sind wir eigentlich? Und dieses Besondere, was ich erleben durfte, möchte ich einfach transportieren. Ich möchte anderen mitteilen, wie besonders das sein kann, dass es sich lohnt, offen zu sein für neue Ideen, für andere Kulturen und andere Menschen und nicht sofort Menschen in Schubladen zu stecken. Und deswegen nutze ich die Möglichkeiten, die ich habe, darüber zu sprechen und möchte das tun, ja.
Menschen nicht in Schubladen stecken, sagst du. Du engagierst dich gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus. Welchen Beitrag können prominente Sportler bei diesen Themen leisten?
Es gibt viele Sportler, die sich engagieren, die wirklich helfen, die wissen um ihre Stellung, um ihre Reichweite und auch Gutes tun. Dennoch ist das Ganze, was politisch wird, wenn es wirklich parteipolitisch wird, sehr, sehr schwierig, den Sport damit zu verbinden. Aber ich habe gesagt, gesellschaftspolitisch ist eng mit Fußball verbunden. Und Profis, die ein echtes Anliegen haben, Spieler, die ein wirkliches Anliegen haben, die können immer wieder ihre Stimme erheben. Sie haben Anhänger und Fans, die auf sie hören. Und das ist wichtig. Gleichzeitig möchte ich aber auch sagen, wir können nicht nur erwarten, dass Profisportler und Politiker das Ganze schon regeln. Jeder von uns hat eine Verantwortung, sich für den Erhalt der Demokratie hier einzusetzen, für Werte einzustehen, die einem wichtig sind und an dem Gesamten mitzuwirken. Und da, glaube ich, sind wir alle beteiligt.
Am Gesamten mitwirken, jeder kann einen Beitrag leisten. Bei Porsche beschäftigen wir Mitarbeitende aus mehr als 80 Nationen. Und auch die Europameisterschaft steht ja unter dem Motto Europa zu Gast bei Freunden. Dieser übergreifende Zusammenhalt, wie wichtig ist der?
Wir erleben das gerade wieder bei der Europameisterschaft. Wenn 23 Nationen nach Deutschland kommen mit ihren Fans, wie wichtig es ist, dass wir einen Austausch finden, dass es friedlich vonstatten geht. Und dann können wir nämlich diese positiven Emotionen, die der Fußball erzeugt, wirklich auch genießen. Dafür braucht es Regeln, dafür braucht es Respekt. Und der Fußball hat eben genau diese Komponenten. Und daher nutzt man ja häufig Fußball, um Lernen daraus zu ziehen, wie wir in der Gesellschaft mit umgehen können. Klares Regelwerk, bei Verstößen muss man einschreiten, aber alles in allem, finde ich, zeigt diese Europameisterschaft, wie es gelingen kann. Und vielleicht hat es auch eine längerfristige Wirkung, aber erstmal ist es schön, dass es jetzt Spaß macht.
Du hast über deine Erfolge vorhin gesprochen, aber auch über die Erfolge von Mannschaften als solches. Gibt es da eigentlich etwas Verbindendes, das erfolgreiche Mannschaften auszeichnet?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich habe auch versucht, rückblickend zu analysieren, warum war ich mit gewissen Mannschaften erfolgreich. Das ist gar nicht so leicht. Auch da wieder würde ich erstmal bei mir selber anfangen zu erkennen, was ist mein Beitrag für die Mannschaft, dass ich ein Teil davon bin, dass nicht alles ich alleine regeln kann. Extreme Disziplin, habe ich festgestellt, hart zu arbeiten und diszipliniert zu sein, hilft, um weit nach oben zu kommen im Leistungssport. Und das ist kein Makel, wenn man ständig diszipliniert ist und eifrig ist. Das hat mir geholfen, aber ich bin auch an Grenzen gestoßen. Und dann braucht man, glaube ich, den Mut in dem Fall, das zu benennen. Und sich zu äußern, nicht unter diesem Druck zu zerbrechen, sondern zu sagen, mir geht es nicht gut, ich brauche jetzt Unterstützung und das gehört auch dazu.
Und wenn man sich äußert, sich austauscht, wie wichtig ist das Team um einen herum und auch das Team hinter dem Team?
Das ist extrem wichtig und die erfolgreichen Mannschaften, in denen ich war, war schon geprägt von einem guten Teamgeist, von einer größeren Vertrauensbasis, zu wissen, der andere unterstützt mich jetzt und es ist nicht nur eine Unterstützung unter einer Bedingung, sondern die ist bedingungslos. Das war sehr, sehr gut, aber auch ein funktionierender Verein, wo man weiß, hier herrscht Ruhe. Das hat extrem geholfen und gleichzeitig auch ein privates Umfeld, das dann immer wieder unterstützt. Nicht nur das Team, in dem man die Arbeit verrichtet, sondern auch im Privatleben Menschen, die für einen da sind.
Viele Kinder und Jugendliche träumen von einer Karriere im Profifußball, aber sie brauchen eben die von dir angesprochene Unterstützung. Bei Porsche machen wir das mit Turbo für Talente. Wir engagieren uns für den Nachwuchs im Fußball, aber auch in anderen Sportarten. Wie hast du den Weg aus einer Nachwuchsmannschaft zu den Profis geschafft? Wer hat dir da geholfen, dich unterstützt, dich dahin gebracht, wo du letztlich gelandet bist?
Also erstes die Familie, meine 6 Geschwister, meine Eltern, die mich gerade in den ersten Jahren zu den Trainings gefahren haben, zu den Spielen und immer wieder, ich habe das gespürt, sie haben mich unterstützt, sie haben mir nie irgendwie Steine in den Weg gelegt, waren stolz auch auf das Erreichte. Das war enorm wichtig. Und dann aber natürlich meine eigene Leistung, dieses Streben nach besser werden, sich kritisch zu hinterfragen und nicht die Schuld bei anderen zu suchen. Und dann hier wieder auch der Mut, mit 18 Jahren zu sagen, die Option nach England zu gehen, ist für mich wahrscheinlich die beste, um Profi zu werden und nicht in München zu bleiben, bei Bayern München, wo ich zwar sehr gut ausgebildet wurde, aber alles in die Hand zu nehmen und sagen, oder in die eigene Hand zu nehmen und sagen, jetzt nach England, das könnte der nächste entscheidende Schritt sein.
Jetzt mag der ein oder die andere Zuhörerin gesagt haben, Moment mal, alle wollen zum FC Bayern, zumindest in Deutschland. Du hast den FC Bayern damals verlassen mit 18. Was hat eigentlich Bayern-Präsident Uli Hoeneß damals gesagt?
Er konnte es nicht ganz verstehen und das ist ja auch ganz klar. Ich war so lange in der Jugend, war ein gutes Talent und der FC Bayern war damals schon einer der besten Clubs Europas und dass ich dann mich verabschiedet habe Richtung Aston Villa, das konnte er nicht verstehen. Es war für mich aber klar, dass es schwierig war, bei Bayern München Fuß zu fassen bei der Profimannschaft. Damals hat man Talente aus der ganzen Welt verpflichtet. Aston Villa hat mir ganz klar zu verstehen gegeben, wir wollen dich in der Profimannschaft. Du sollst hier Premier League spielen. Und das habe ich so deutlich gespürt, wie ich es beim FC Bayern nicht gespürt habe. Und trotzdem sage ich heute immer noch, ich wurde hervorragend ausgebildet und bin sehr, sehr dankbar dafür. Aber der schnellste Weg, um Profi zu werden, war für mich der Wechsel zu Aston Villa.
Jetzt gibt es viele Spieler, die die Europameisterschaft bereichern. Florian Wirtz, Jamal Musiala hast du erwähnt. Lass uns über das Stadiondach nochmal hinausblicken. Fußball hat viel Potenzial. Was können wir über diese aktuelle Begeisterung, die in unserem Land herrscht, noch weiter nutzen, über diese Europameisterschaft hinaus?
Na, das Schöne beim Fußball ist eben dieses Mannschaftsspiel, dass gerade auch junge Menschen, wenn sie sich für Fußball entscheiden, weil sie ihre Vorbilder jetzt sehen bei der Europameisterschaft, dass sie sich entschließen, zu einem Fußballverein zu gehen. Nicht nur dann spüren, wie es ist, Teil einer Gemeinschaft zu sein, sondern sich auch bewegen. Ich würde schon behaupten, dass gerade junge Menschen heute nicht als erstes an Bewegung denken, sondern Alternativen haben. Und dieses sich Bewegen bedeutet auch Gesundheit. Ich habe auch gelernt im Laufe meiner Karriere, was Ernährung bedeutet. Dieser ganze Komplex mit Gesundheit, nicht nur um Leistung zu erbringen, sondern Gesundheit fürs Leben. Da spielt so viel rein, dass ich halt finde, dass Fußball ein ganz, ganz besonderer Sport ist. Und hoffentlich können die Idole, die jetzt gerade spielen, viele junge Menschen, ob Jungs oder Mädchen, dazu animieren, Fußball zu spielen.
Jetzt möchte ich dich animieren und zwar mit mir ein Quiz zu spielen. Das machen wir traditionell mit unseren Podcast-Gästen und heute haben wir uns etwas zum Thema Fußball und deutsch-englische Geschichte ausgedacht. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Gut. Frage Nummer 1 und du kriegst 3 Antwortkategorien, darfst dann eine auswählen. Im WM-Finale in Wembley 1966 ging England durch ein umstrittenes Tor von Geoff Hurst 3:2 in Führung. Wer stand damals im Tor der deutschen Nationalmannschaft? Hans Tilkowski, Sepp Maier oder Wolfgang Farian?
Boah, das ist schon eine schwierige Frage gleich zu Beginn. Aber ich würde sagen Farian.
Nochmal nachgedacht?
Nummer 1?
Ja.
Tilkowski dann, okay.
Ich habe es in Thomas' Augen gesehen. Das war so eine 50-50-Entscheidung. Deswegen habe ich ihm den Ball nochmal vorgelegt und er hat Volley abgezogen. Hans Tilkowski
ist richtig. Ich konnte Sepp Maier ausschließen oder ziemlich genau ausschließen, aber okay, gut.
Das war ein harter Beginn.
Ja, schon.
Frage Nummer 2. Im Halbfinale der Europameisterschaft 1996 trafen England und Deutschland erneut aufeinander. Welcher englische Spieler verschoss den entscheidenden Elfmeter? Paul Gascoigne, Alan Shearer oder Gareth Southgate?
Ja, der aktuelle Trainer der englischen Mannschaft, Gareth Southgate, ja.
Genau so ist es. Damals hat er sich, glaube ich, vergraben wollen und heute ist er wieder da.
Ja, aktuell, glaube ich, will er sich auch vergraben, weil die Kritik gerade heftig ist, so wie die Mannschaft spielt. Aber er ist ganz, ganz tolle Persönlichkeit. Ich habe ein Jahr mit ihm zusammen bei Aston Villa gespielt und ja.
Also, schöne Direktabnahme, direkt ins Tor. Gucken wir, ob die Antwort 3 ebenso gut passt. 2015 übernahm Trainer Jürgen Klopp den FC Liverpool. In welchem Jahr gewann er mit seinem Team im Finale gegen Tottenham Hotspur die Champions League? 2017, 2019 oder 2023?
19.
Das ist was für Fußball-Feinschmecker und Thomas hat das ganz sicher gemacht. Herzlichen Glückwunsch, ich zähle zusammen. 2-1. Das erste war ein Abseitstor.
Das ist richtig. Der Videoschiedsrichter hat es zurückgenommen. Ja.
Genau. Thomas, du hast dich super geschlagen, aber jetzt seid ihr dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Für euch gibt's wie immer etwas zu gewinnen.
Die Porsche AG verlost ein Lego Creator Set zum 911 Turbo. Das Gewinnspiel läuft ab sofort bis zum Erscheinungstermin der nächsten 911 Podcast-Folge. Um teilzunehmen, einfach eine E-Mail mit der Antwort auf die Gewinnspielfrage an podcast@porsche.de schicken. Unter allen richtigen Einsendungen lost Porsche den Gewinner aus. Mitmachen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist. Im Porsche Newsroom unter newsroom.porsche.de/podcasts sind die ausführlichen Teilnahmebedingungen zu finden. Viel Erfolg!
Dann fehlt nur noch die Gewinnspielfrage. Wie heißt das Programm der Porsche Jugendförderung? Schickt eure Lösung einfach per Mail an podcast@porsche.de und wir drücken euch die Daumen. Thomas, wir sind fast am Ende dieser Podcast-Episode angelangt. Es ist wie im Fluge vergangen, aber eine Frage habe ich noch. Welche Mannschaft gewinnt bei der Europameisterschaft den Titel?
Die ist ja noch schwieriger. Ich habe zu Beginn des Turniers gesagt, Frankreich. Sie haben bisher nicht ganz überzeugt, sind aber im Achtelfinale. Und jetzt sind wir ja schon auch weit im Achtelfinale. Daher wünsche ich es in Deutschland, sagen wir so.
Das ist eine sehr schöne Antwort, die diesen Podcast abschließt. Vielen Dank, lieber Thomas. Es hat große Freude bereitet.
Ebenso, danke.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wie hat euch die heutige Folge gefallen? Interessiert euch ein ganz bestimmtes Thema oder eine Persönlichkeit, die ich hier in den Podcast einladen soll? Schreibt uns gerne eine Mail mit Feedback und Anregungen an podcast@porsche.de. Bleibt gesund und bis bald. Tschüss.